Wie bauen wir heute Kirche? Das ist auch eine Gabe. Die Kirche ist nicht selbstverständlich. Und es ist auch eine Aufgabe. Und letzten Sonntag haben wir es davon gehabt, wegen der Stärke. Und heute wollen wir schauen, ob wir was wir daraus gelernt haben. Das werden wir dann später merken. Und ich möchte jetzt euch in eine Fragerunde hineinnehmen, wo ihr mit euren Sitznachbarn links und rechts austauschen könnt. Und es sind zwei Fragen, die wir heute miteinander, die ihr miteinander behandelt. Wir nehmen uns wirklich 5 Minuten Zeit. 5 Minuten Zeit, um diesen zwei Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist, wie würdest du heute Kirche oder Gemeinde bauen? Wie würdest du das machen? Und die zweite Frage für diejenigen, die schon länger dabei sind, wie hat man es bisher gemacht? Wie hat man Kirche gebaut? Und ich entlasse euch 5 Minuten, ich stelle einen Timer. Und dann habt ihr nachher die Möglichkeit, euch im Plenum zu melden und ich werde dann das auch alles schön aufschreiben, damit nichts vergessen geht. Wir haben es geschafft. Vielleicht seid ihr auch geschafft. Ich weiß es nicht, ob ihr es geschafft habt. Aber was habt ihr rausgefunden? Ich habe da ein Mikrofon, komme gerne etwas zu euch. Beziehungsweise, nehmen das da, ich brauche einen Assistentin, das ist die Miriam. Miriam, geht rum, ich muss da aufpassen wegen der Rückkopplung. Und dann kannst du den Leuten das Mikrofon geben und ich schreibe hier fleißig mit, was ihr da zu dieser Frage herausgefunden habt. Wie würdest du heute Kirche bauen?
Ja, vielleicht ist die Antwort etwas enttäuschend. Ich mache das schon, darum beten, dass Gott Kirche baut. Und dass ich darauf vertraue, dass ich einfach das ausstrahle, das Wesen von Jesus, immer wie mehr, dass ich Leute damit anstecke oder wie auch immer.
Okay, genau, du betest, dass Gott die Kirche baut und du vertraust, dass der Herr durch dich wirkt, um andere anzustecken. Ja, gut.
Kommst. Ja. Ich denke, mit einem guten Fundament musst du die Kirche bauen. Mit einem schlechten Fundament geht alles. Ich sage, mit einem Haus bauen und so, oder?
Was ist ein gutes Fundament? Gottes Wort. Und was noch, habe ich gehört? Beten. Sehr gut. Super, ja, vielen Dank, José. Moment, Ben, zuerst, nachher darfst du.
Also ich würde auf jeden Fall beten für den Weg, wie ich eine Kirche baue.
Ja.
Und ich bräuchte auch so eine Gruppe und einen Plan, wie ich dann auch eine Kirche baut, weil die Arbeit macht sie ja nicht von allein. Also so würde ich es halt machen.
Ein Plan.
Ja.
Ist immer gut, dass wir einen Plan haben, ja.
Also ich weiß, ich kann Kirche selber nicht bauen, aber ich kann mein Leben auf Jesus so ausrichten, dass andere hoffentlich Freude hätten, auch so zu leben und einfach ein gutes Beispiel geben und viel Geduld haben, Menschen einladen und nicht aufgeben.
Ich denke, es ist ja der Heilige Geist, der die Kirche baut. Das ist das Allererste. Da können wir den besten Plan und die tollsten Aktivitäten starten. Wenn er nicht dabei ist, dann klappt das nicht. Und sonst denke ich, dass man durch persönliches Zeugnis und Erzählen und Vorleben am ehesten Menschen zum Nachdenken bringt, dass sie vielleicht dann bereit sind, sich auch mal Zeit zu nehmen und in die Bibel zu schauen und darin zu lesen oder irgendwohin mitzukommen, wo man sie einlädt. Das persönliche Zeugnis, glaube ich, ist ganz wichtig.
Also Jesus soll der Eckstein sein. Also er sagt ja von sich selber, ich bin der Eckstein und wir sind die Steine. Die Steine richten sich auf den Eckstein aus. Das ist ein, aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt.
Ja, bleiben wir vielleicht kurz da bei diesem Bild. Eckstein, was bedeutet, was sind die Steine?
Ja. Jesus ist der Eckstein.
Ja.
Und wir sind die Steine, die sich auf ihn ausrichten.
Die Gläubigen, ja. Die
Gläubigen.
Aha, sehr gut. Prediger, ja, super. Habt ihr einen guten Prediger? Nein. Ja, Maria.
Ja, ich denke auch so, es ist wichtig, dass wir Kirche bauen mit Menschen, die sich von dem Heiligen Geist leiten lassen wollen. Genau. Weil es bringt auch nicht, wenn wir viele Leute haben, die mitbauen, aber jeder macht so sein eigenes Ding oder will sein eigenes Ding durchboxen. Der Heilige Geist ist ein Geist und er sollte uns ja eigentlich vereinen und uns in eine Richtung gemeinsam führen. Und wenn wir alle wirklich nach Gottes Willen suchen, dann werden wir doch gemeinsam in eine Richtung gehen wollen und gehen.
Ja. Der nächsten Frage, die zweite Frage. Wie haben wir in der Vergangenheit Kirche gebaut? Was habt ihr da herausgefunden? Auf die gleiche Weise. Das ist ja super. Hat funktioniert. Manchmal. Und manchmal nicht. Was haben die anderen rausgefunden? Früher sind alle Kirche. Warum? Eine Pflicht, ja. War das gut, dass alle in die Kirche gegangen sind? Warum gehen Sie heute nicht mehr in die Kirche? Ah, ja, warte, das ist ein gutes Stichwort.
Ja. Was? Eben, es gab früher Zeiten, da war das mancherorts ein Zwang, in die Kirchen zu gehen. Man konnte sich strafbar machen, wenn man nicht ging.
War das in der Schweiz? Auch in der Schweiz sogar. Weißt du noch, in welchem Jahr das war? Ja.
Also ich weiß noch, als ich in Mexiko war, da sind wir Kirchen anschauen und da haben sie für die Herren Leute, die sind in der Mitte gehockt und die anderen, also Sklaven und die, die halt nicht so gut betucht waren, die sind auf den Aussenflügel gehockt. Also ein bisschen abseits. Das haben wir dort, also hat mich eigentlich gefunden, oh. Das ist noch komisch, oder? Die viel Kohle hatten, sind zu vorne gehockt und die anderen einfach so in einem Nebenräumchen.
Hm. Ja, vorne hat es ja viel Platz. Die Flügel sind immer gut besetzt. Ich weiß ja nicht, ob es da eine Kausalität gibt. Ich hoffe es jetzt nicht. Ja, aber das ist, da merkt man schon, früher war es schon anders. Ja? Ah ja, das Mikrofon, das ist gut. Ja.
Ja, für die Leute war das eine allgemeingültige Autorität, die Kirche und die Oberhäupterin der Kirchen. Und man hatte auch mehr noch die gleichen Grundwerte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Und heute möchten alle nur Freiheit, Freiheit, Freiheit. Aber ich denke, nicht die richtige Freiheit.
Okay, wir haben doch ein paar Punkte gefunden. Da war noch etwas untergegangen von Olga. Gleich wie heute. Da hat sich nichts verändert, hat Olga gemeint. Könnt ihr es lesen? Mehr oder weniger? Okay. So, jetzt wird es klein, gell? So, okay. Ja, okay, wir haben einige Punkte zusammengetragen. Vielen Dank. Ich speichere das ab. Danke, Miriam, dass du mir da geholfen hast. Okay, super. Wir gehen sie noch mal kurz durch, damit wir die noch präsent haben. Wie würdest du heute Kirche bauen? Das Gebet ist sehr wichtig, haben wir herausgefunden. Das Vertrauen auf Jesus und auch diese ansteckende Liebe. Wenn wir die nicht haben, dann können wir kein Feuer entfachen in den Herzen der Menschen. Und dann haben wir das Fundament, was wir erwähnt haben, das Wort Gottes, Gebet. Und wir brauchen einen Plan. Ich könnte jetzt provokativ hier fragen, wie ist das mit dem Gebet früher und wie war es heute? Und Gebet ist ja ein sehr zentrales Thema. Hat man früher mehr gebetet als heute in der Kirche? Kommt ein bisschen darauf an, welche Kirche man anschaut. Dann haben wir herausgefunden, Kirche können wir nicht selber bauen. Aber ich kann mein Leben nach Jesus ausrichten und die Freude, die steckt an. Und der Heilige Geist, ohne den Heiligen Geist wird es schwierig. Das persönliche Zeugnis, man kann nur das teilen, was man ja selber auch glaubt und erlebt hat. Ich kann nicht schweigen von dem, was ich gehört und gesehen habe. Und da gab es gleich nochmal einen Hieb an die Apostel. Aber die haben gesagt, das ist mir eigentlich egal. Du kannst mich auch noch 2-3 Mal schlagen. Diese Freude, die Jesus mir gibt, die geht nicht weg, sondern die bleibt. Ja, und dann die Ausrichtung. Jesus Christus als Eckstein oder auch Hirte. Und die Gemeinde, die Brüder und Schwestern, die sich an ihm ausrichten. Bei einem Hausbau ist es sehr offensichtlich. Wenn da etwas nicht stimmt, dann kannst du die Mauer noch so hoch und breit bauen, die wird einfach schräg. Und deswegen ist es gut, dass man immer wieder auch schaut, wo ist der Eckstein? Man kann bauen und bauen und dann merkt man, oh, es wird immer schräger und schräger und niemand merkt es erst am Ende. Aber wollen wir uns da auch führen lassen und immer wieder auch sensibel sein, um zu schauen, was sagt dann Jesus? Und die zweite Frage, die wir beantwortet haben, die war jetzt kontrovers, war nicht so ganz leicht. Ja, man hat es zwar so gemacht, die Frage ist eben, ist es auch das, was Jesus möchte, wie er sich das vorstellt, wie man Gemeinde bauen soll. Und jetzt wollen wir in die Schrift gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht werdet ihr jetzt auch enttäuscht. Das Wort Enttäuschung finde ich sehr, sehr interessant. Warum? Es bedeutet, dass es eine Richtigstellung gibt. Wir Menschen, wir leben in einer Täuschung. Wir denken, so wie wir denken, ist das richtig. Und deswegen versuchen wir, die anderen zu überzeugen von unserer Meinung, weil wir ja so toll sind und so richtig sind. Und bei einer Enttäuschung passiert eben gerade das, dass diese Täuschung wegfällt und man die Wahrheit sieht. Und deswegen sagt der Herr Jesus ja auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn Jesus Christus in deine Dunkelheit, du siehst es vielleicht nicht, aber der Herr Jesus hat es sehr klar definiert, wir Menschen, wir leben in einer Täuschung, in der Dunkelheit, aber wenn der Herr Jesus kommt mit seinem Licht, dann wird aus der Finsternis Licht und dann kann es unbequem werden. Genauso auch, wenn der Herr Jesus uns gewisse Sachen im Leben zeigt, die wir merken, oh, da sind wir auf dem falschen Weg. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Bleiben wir stolz und denken, ja, wir haben es schon immer so gemacht, wie wir es gemacht haben. Wir müssen nichts ändern. Ja, die anderen haben es ja auch so gemacht, dann mache ich es auch so. Das ist nicht eine Einstellung, wo man sich an dem Eckstein ausrichtet, sondern es ist eher eine selbstgefällige Antwort, wo man sich nicht verändern muss. Und deswegen wollen wir schauen, wie das eigentlich Jesus gemacht hat. Und um zu schauen, wie Jesus das gemacht hat, wie können wir das rausfinden? Das Wort Gottes, genau. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir das Wort Gottes immer wieder anschauen und lernen. Was sagt denn der Herr Jesus? Und was sagt er eben nicht? Wo hat sich etwas eingeschlichen bei uns als Kirche, wo wir gemerkt haben, da sind wir auf dem falschen Weg? Und dazu wollen wir jetzt in die Schrift gehen. Und bevor wir in die Schrift gehen, sind zwei provokative Zitate, aber ich traue euch das zu, dass ihr damit umgehen könnt. Und das erste Zitat, das ist von einem Mann, das sind beide von dem gleichen Mann, von Mike Breen, der hat sich 20 Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt. Was bedeutet Kirche bauen? Was ist das? Wie macht man das? Vielleicht kann man sich auch fragen, können wir das überhaupt machen? Und da schauen wir, das erste Zitat. Es hat etwas mit Jüngerschaft zu tun. Vielleicht klingeln da die Alarmglocken. Jüngerschaftskultur aufbauen. Hören und horchen. Horchen und gehorchen. Erstes Zitat. Wenn du Jünger machst, entsteht immer Kirche. Wenn du eine Kirche machst, entstehen selten Jünger. Stimmt das? Er würde diesem Zitat zustimmen, sagen, jawohl, so ist es. Ja? Ein paar? Nicht alle, hä? Die Hälfte ungefähr. Die Frage ist, ist dieser Mann glaubwürdig? Er hat sich zwar 20 Jahre damit auseinandergesetzt, aber es kann ja auch sein, dass er sich täuschen hat lassen. Die Antwort, die er da gebracht hat, effektive Jüngerschaft baut Gemeinde und nicht umgekehrt. Wir müssen uns klar machen, dass die Gemeinde eine Auswirkung von Jüngerschaft ist, nicht deren Ursache. Wenn du Gemeindebau startest, ist nicht garantiert, dass du auch Menschen zu Jüngern machst. Mit weit größerer Wahrscheinlichkeit wirst du Konsumenten produzieren, die von den Dienstleistungen religiöser Profis abhängig sind. Diese Dienstleistung von religiösen Profis, das sind eben diese Superpastoren. Und das hat auch seine Legitimation. Klar, wir brauchen einen guten Prediger, wir brauchen einen guten Pastor, wir brauchen auch Propheten und Apostel und Lehrer in der Gemeinde. Aber die Gefahr besteht, wenn wir den Fokus nur darauf legen, wir haben einen Pastor, wir müssen keine Mission mehr machen. Wir haben einen Evangelist, das ist der Angestellte, Pastor oder das Missionsehepaar, das wir unterstützen. Dann merken wir, dann greift das Kirche bauen zu kurz. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir den Fokus da richtig legen. Wenn du Jünger machst, entsteht immer Kirche. Ja, wenn wir Kirche machen wollen, dann brauchen wir eine Jüngerschaftskultur. Wenn wir die nicht haben, es reicht nicht nur ein tolles Programm zusammenzustellen, die Leute am Sonntagmorgen um 10 Uhr einzuladen, in den Gottesdienst zu kommen. Es reicht auch nicht, diverse Angebote zu schaffen, Seniorennachmittag, Gebetsstunde, da noch ein Programm für die Kinder und so. Das reicht zu wenig. Dann erziehst du nur Konsumenten. Da muss irgendeiner abschaffen und der macht das leidenschaftlich und mit Freude. Und die anderen kommen dann und denken, ach, gemütlich. Ach, schön, wie der da für mich kocht. Gemütlich. Schön, wie die da am nächsten Adventsbrunch das Essen servieren. Ich gehe dann einfach wieder. Tschüss zusammen. Ich habe noch ein Nachmittagsprogramm, gell? Schaut, die selber werden abwaschend abtrocknen. Das sind ja immer die gleichen. Versteht ihr? Das sind so praktische Beispiele, was es bedeutet, Konsumenten zu erziehen. Und das soll es eben nicht sein. Effektive Jüngerschaft baut Gemeinde und nicht umgekehrt. Das ist manchmal, wir sind da manchmal in der Gefahr, dass wir versuchen, Gemeinde zu bauen. Und dann machen wir, es muss attraktiv sein, es muss phänomenal sein. Und da merkt man aber, das ist nur punktuell, spricht dich das an. Aber es verändert dein Herz nicht unbedingt. Nur weil du einen tollen Gottesdienst besucht hast, heißt es noch lange nicht, dass du verändert wirst. Und das ist wichtig. Deswegen braucht es eine Jüngerschaftskultur. Gemeinde ist eine Auswirkung von Jüngerschaft und nicht deren Ursache. Das ist ganz wichtig. Das muss tief ins Herz rein. Wenn wir das nicht verstehen und das auch nicht anerkennen, dann haben wir immer Probleme. Dann sind wir immer am Löcherstopfen. Wir haben ein riesiges Programm, einen riesigen Apparat und den muss man aufrechterhalten. Und ein paar wenige müssen da ganz viel schuften und die anderen konsumieren. Aber das ist nicht so, wie sich Gott, Reich Gottes vorstellt. So viel ist im Himmel da nicht sein. Und eben diese Konsumenten. Wir wollen die Leute nicht abhängig machen. Es gibt Leute, die sind 20, 30 Jahre in der Kirche komplett abhängig. Die sind nicht weitergekommen. Und das Ziel von Jesus ist ja, dass wir jedes Jahr oder auch jedes halbe Jahr uns vielleicht mal fragen, wo bin ich Jesus Christus ähnlicher geworden? Was hat sich verändert seit dem letzten Jahr? Bin ich immer noch am gleichen Punkt? Oder ist etwas gegangen in mir? Hat die Liebe zugenommen? Vielleicht hast du auch gemerkt, oh, ich habe so viele unversöhnte Beziehungen. Mit jedem habe ich Krach. Niemand will mit mir reden. Vielleicht könnte da ein nächster Schritt sein, dass du mit jemandem redest. Das erste Mal vielleicht auch mal deine Schuld erkennst. Das ist ein Wachstumsschritt. Und Wachstum ist nicht einfach. Es ist sehr schwierig. Aber der Herr möchte, dass wir in der Heiligung wachsen. Er möchte, dass wir jünger werden. Und deswegen, wir können Kirche nicht machen. Es ist auch nicht unbedingt das Ziel, dass wir Kirche machen. Der Schwerpunkt und das Matchentscheidende ist, dass wir den Auftrag vom Herrn wahrnehmen. Und den hat er uns eigentlich sehr, sehr klar gesagt. Ziel und Auftrag zu kennen, der Kernauftrag, den wir als Christen haben, ist nicht primär, das Gebäude zu bauen, sondern unser Kernauftrag ist, Jünger zu machen. Und das Interessante, wir haben manchmal so einen großen Punkt und denken, ja, Gemeindebau, so wichtig. Aber schaut mal in den Evangelien, wie oft kommt das vor? Wie oft spricht Jesus über die Gemeinde? Was denkt ihr? Wer denkt einmal, wer denkt zweimal, wer denkt zehnmal? Wer denkt, Jesus spricht mehr als 50 Mal über Gemeinde? Okay. Wer denkt, er spricht mehr als 50 Mal über Gemeinde? Im Neuen Testament, in den Evangelien, Jesus Worte. Ja? Denkst du mehr als 50 Mal über die Gemeinde? Okay. Oder, Entschuldigung, ich muss ganz präzisieren. Wie oft kommt das Wort Gemeinde vor? Also nicht im übertragenen Sinn oder so. Wer denkt 5 Mal? Wer denkt 2 Mal? Wer denkt kein einziges Mal? Kein einziges Mal? Die kennt ja aber die Bibel gut, hä? Nein, also tatsächlich, es ist so, der Herr Jesus spricht genau 2 Mal über Gemeinde. 2 Mal kommt dieser Begriff vor. Und wisst ihr, in welchem Zusammenhang? Das eine Mal, wo es darum geht, einen Konflikt zu lösen. Und der Herr Jesus gesagt hat, da gibt es ja die Situation. Und wenn ihr Streit habt miteinander, dann geh zu deinem Bruder. Wenn er nicht hören will, nimm noch einen mit. Und wenn er auf den nicht hören will, noch einmal. Und irgendwann kommst du vor die Gemeinde. Und wenn er dann nicht hören will, was passiert dann? Dann sollst du ihn dem Satan übergeben, hat der Paulus gesagt. Dann ist es, gibt es einen Ausschluss. Ja, das wird heute sowieso nicht mehr so praktiziert, weil die Leute schon vorher weg sind. Ja, das kommt gar nicht so weit. Die kommen dann einfach, tauchen nicht mehr im Gottesdienst auf. Und das zweite Mal, als Jesus über die Gemeinde spricht, was denkt ihr? Habt ihr eine Idee? Ich lasse euch ein bisschen überlegen. Matthäus 16. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Ich baue meine Gemeinde. Ist vielleicht ein bisschen eine Fangfrage gewesen, gell? Und das ist genau der Punkt. Der Herr Jesus baut die Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Er ist der Eckstein. Er ist das Fundament. Nicht der Pastor und nicht jemand anders. Und auch nicht diejenigen, die viel Geld haben und auch nicht die Ältesten. Sondern der Herr Jesus ist das Fundament der Gemeinde. Und er ist auch das Haupt der Gemeinde. Und hier sehen wir, wir müssen uns auf den Kernauftrag fokussieren. Und das heißt Jünger machen. Matthäus 28, 18 bis 20, da sagt der Herr Jesus, der Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt oder eben auch alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jünger alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tag bis an der Welt. Ende. Geht hin und machet zu Jünger alle Völker. Und alles andere, das ist dann untergeordnet. Das beinhaltet auch alles, dass man sie tauft, dass man sie lehrt, dass man mit ihnen Gemeinschaft hat und auch die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das kommt dann alles, das gehört alles dazu. Aber Jünger machen. Und jetzt meine Frage an euch. Wer von euch wurde gejüngert, so wie Jesus das gemacht hat? Wer von euch hat das erlebt? Ja? Wer hat das erlebt? Also ich wurde auch schon gejüngert. Ich bin jetzt im Hadl, gell, gewesen. 2 Jahre voll dabei wurde ich gejüngert. Also mindestens da. Genau, so wie Jesus das gemacht hat. Jesus, wie hat Jesus Menschen zu Jüngern gemacht? Das ist dann die nächste Frage. Aber wo hast du erlebt, dass sich jemand in dein Leben investiert hat? Wo er gesagt hat, komm mit mir. Ich lasse dich in mein Leben blicken, damit du mal siehst, wie man mit Jesus unterwegs ist. Habt ihr so eine Person gehabt, die euch an die Hand genommen hat und euch gelehrt hat, was es bedeutet, ein Jünger zu sein? Wer hat das erlebt? Ihr dürft ganz ehrlich sein, wenn ihr sie nicht erlebt, habt ihr sie nicht erlebt. Und sehen, es sind nicht so viele. Und das ist eben das Problem. Weil wir eben den Auftrag vom Herrn Jesus nicht ernst nehmen. Oder einfach in der Vergangenheit nicht umgesetzt haben. Wir haben ihm versucht, alles Mögliche zu bauen, aber nicht Jünger zu machen. Und wenn wir nicht wissen, wenn ich nicht gejüngert wurde, Wer von euch kann andere zu Jünger machen? Dann wird es noch schwieriger. Überforderung über Überforderung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Jüngerschaftskultur in der Gemeinde entwickeln. Weil sonst sind wir immer überfordert. Jedes Mal, wenn der Pastor über den Missionsauftrag spricht, Hilfe, Hilfe. Ja, das ist okay beim ersten Mal, aber irgendwie so nach 10 oder 20 oder 30 Jahren kann es doch nicht sein, dass wir immer noch nicht wissen, was zu tun ist. Aber wir brauchen Menschen, die uns helfen, die uns an die Hand nehmen. Und der Herr Jesus hat das gemacht. Und deswegen, ja, da reicht die Fragestellung gar nicht, aber das schauen wir dann das nächste Mal an oder in 2 Wochen dann. Was sind die Merkmale eines Jüngers? Nehmt das mal mit, in 2 Wochen werde ich euch fragen. Was sind die Merkmale eines Jüngers? Und das ist genau der Punkt, warum wir den Fokus auch hier in der Viva-Kirche, in der lebendigen Kirche in Bratteln, auf Jüngerschaft setzen wollen. Weil es eben genau nur so funktioniert, um Gemeinde zu bauen. Wenn wir eine lebendige Jüngerschaft haben, eine Jüngerschaftskultur, dann können wir eben auch andere Menschen zu Jünger machen. Und die werden dann automatisch in die Kirche kommen, die werden automatisch mit ihren Gaben dienen. Weil sie das Feuer haben, die Leidenschaft, die Liebe vom Herrn Jesus erlebt haben. Weil ihr Herz verändert wurde. Und der Herr Jesus will ja unsere Herzen verändern. Und das funktioniert eben nur, wenn wir auch ein Umfeld haben, wo unser Herz verändert werden kann. Und der Herr Jesus hatte das uns wunderbar gezeigt in dem Zwölferkreis. Er hatte nicht 100 Leute, die er ganz eng genommen hat, sondern 12. Klar waren im Umfeld noch mehr Leute da. Aber das sind immer diese Randbewegungen, mal gekommen, mal gegangen. Aber der harte Kern, das waren die 12. Und von denen hat er nochmal 3, mit denen er ganz intensiv unterwegs war. Und das ist das Prinzip von diesem Move, von diesem Huddle. Ich habe jetzt auch noch 3. Der harte Kern. Wo sind die anderen? Ja, und so war das bei Jesus und so wird es auch bei uns sein. Ihr werdet euch in Menschen investieren. Und ihr werdet auch merken, es gibt Leute, die schätzen das nicht. Die sind dann wieder weg. Aber es ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir den Auftrag nicht aus den Augen verlieren. Menschen zu Jünger machen. Es reicht nicht aus, nur die Predigten zu hören. Und es gibt gute Predigten. Ich höre auch Predigten. Aber die Predigten verändern nicht unbedingt dein Herz. Sie sprechen dich mal kurzfristig an. Aber wenn man am nächsten Sonntag nicht mehr weiß, um was es am letzten Sonntag ging, dann merken wir, dass es nicht so viel verändert hat in meinem Leben. Vielleicht der Jürg, der wusste es noch mit dem Gewicht. Gab es Muskelkater? Nein. Er ist trainiert. Also ich hätte Muskelkater gehabt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier den Fokus auf Jüngerschaft legen. Ja, die Zeit reicht jetzt leider nicht. Wir machen hier eine Fortsetzung und nächstes Mal werden wir dann schauen, wie das Jesus gemacht hat. Weil er ist ja das Vorbild von uns. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Und von ihm können wir sehr gut lernen, was es bedeutet, Menschen zu Jünger machen. Weil er ist der Meister. Er ist der Doktor, der Professor des Jüngermachens. Und von ihm können wir so viel lernen. Und die Frage ist, vielleicht noch provokativ zum Schluss, warum machen wir es eigentlich nicht so wie er? Haben wir den Eindruck, wir wissen es besser? Ich glaube es nicht. Aber das ist der Punkt. Deswegen werden wir das nächste Mal in 2 Wochen anschauen, wie hat Jesus Menschen zu Jünger gemacht. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, als Kirche hier in Bratteln, dass wir das leben und erleben, dass wir Jünger werden und auch befähigt sind, um andere Menschen zu Jünger zu machen. Und das ist nicht eine Frage des Alters, es ist eine Frage des Herzens, eine Willensentscheidung. Möchte ich oder möchte ich nicht? Das kann ich nicht für dich entscheiden. Und das ist das Herz, der freie Wille, den wir haben. Und ich wünsche mir, dass wir hier motiviert sind, um unser Herz zu öffnen, um von ihm zu lernen und das zu tun, was er uns aufgetragen hat. Möchtet ihr Möchtet ihr das lernen? Wer möchte lernen, jünger zu werden? Also ich will es. Ich habe noch viel Luft nach oben. Unglaublich viel. Und vielleicht schon etwas vorweg. Jünger sein bedeutet lernender bleiben. Immer. Das hört nicht auf. Nur weil ich 65 bin und pensioniert, heißt noch lange nicht, dass ich fertig bin mit Lernen. Es ist ein lebenslanges Lernen. Und das hat übrigens auch die Wirtschaft in den letzten Jahren entdeckt. Ach so, es ist lebenslanges Lernen. Und so ist es auch als Jünger. Herr Jesus Christus, vielen Dank jetzt für diesen Moment, wo wir haben durften und dass du auch heute zu uns gesprochen hast. Herr Jesus, wir wollen von dir lernen, was es bedeutet, eine Jüngerschaftskultur zu leben, was es bedeutet, selber Jünger zu werden. Und hilf uns auch, dass wir Jünger von dir werden, Herr Jesus. Und schenk uns auch Weisheit und deine Kraft, dass wir auch andere Menschen zu Jünger machen können. Vielen Dank, dass du mit uns bist. Und so segne du uns, Herr Jesus, und stärke du uns immer wieder. Danke dürfen wir von dir so viel lernen. Danke dürfen wir wissen, dass du uns liebst. Und dass wir deine Identität, die du uns schenkst, dass wir die annehmen. Wir sind geliebte Kinder, Herr Jesus. Und danke vielmals, dass du uns eine Verantwortung übertragen hast. Und schenke uns dieses offene Herz, dass wir noch mehr von dir lernen. Wir wollen dich loben und dich preisen, Herr Jesus. Du bist unser Herr und König. Amen.